Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Am Tag nach der Grundsatzeinigung der Staats- und Regierungschefs auf das künftige EU-Personaltableau ist die Aufregung noch immer groß. Denn mit der Nominierung von Ursula von der Leyen als künftige EU-Kommissionspräsidentin ist das Modell der Spitzenkandidaten quasi ausgehebelt worden. Anders sei der Kompromiss nicht zu erreichen gewesen, sagen die Befürworter, während es insbesondere im EU-Parlament, das der Personalie ja noch zustimmen muss, viele kritische Stimmen gibt. Aber Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat heute vor einer Machtprobe zwischen Rat und Parlament ausdrücklich gewarnt.
Jetzt sind wir in einem Stadium, in dem wir sehen müssen, und das ist das Entscheidende, dass wir in keinen sehr langen interinstitutionellen Konflikt hineingeraten, der uns in Europa wieder über Wochen, Monate, hoffentlich nicht Jahre blockiert. Und deshalb ist eine Verständigung in der Tat aller Teile Europas erforderlich.
Immerhin eine Personalie wurde heute schon ganz formal entschieden. Der italienische Sozialdemokrat David Sassoli ist neuer Parlamentspräsident. Ein Thema dieser Sendung, ebenso wie die Berliner Debatte um Ursula von der Leyen. Bei der SPD gibt es ein erstes Bewerbungsduo für den Parteivorsitz. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat die Verurteilung der Ärztin Hähnel wegen Abtreibungswerbung aufgehoben. Zugleich gab es heute auch noch ein Grundsatzurteil zur Sterbehilfe. Tödlicher Angriff auf ein Migrantenlager in Libyen und leichte Entspannung bei den Waldbränden bei Lübtheen. Zunächst aber nach Straßburg. Viele Abgeordnete sind wütend, denn faktisch haben erneut die Chefs entschieden, wer was werden soll in Europa. Obwohl die Machtfrage doch eigentlich zwischen den Spitzenkandidaten geklärt werden sollte. Es ist bekanntlich anders gekommen. Ursula von der Leyen gilt jetzt als Kompromisskandidatin, die sich sogleich nach Straßburg aufgemacht hat, um für sich zu werben. Zuvor hatten die Abgeordneten den italienischen Sozialdemokraten David Maria Sassoli zum neuen Parlamentspräsidenten gekürt. Bettina Klein in Straßburg, Sie haben das heute den ganzen Tag für uns beobachtet. Zunächst einmal, wie hat sich denn jetzt am späten Nachmittag Ursula von der Leyen in Straßburg präsentiert?
Ja, sie kam am Nachmittag hier an, am frühen Nachmittag. Wir sahen sie dann gegen 15 Uhr gemessenen ernsten Schrittes an der Seite von Manfred Weber den Flur entlang in den Richtung Fraktionssaal der Europäischen Volkspartei laufen, umringt natürlich von vielen, vielen Journalisten, Kameraleuten und Fotografen, die auf ein kleines Statement gehofft hatten. Das gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Sie hat dann gesprochen mit der Europäischen Volkspartei im Ganzen, danach dann mit der CDU-CSU-Gruppe und danach dann noch kurz mit dem gerade frisch gewählten Parlamentspräsidenten David Sassoli. Und Ursula von der Leyen hat gerade vor wenigen Minuten sich dann doch hier noch ganz kurz geäußert nach ihren Gesprächen. Sie sprach etwa 2 bis 3 Minuten, erst auf Englisch, dann auf Deutsch, etwa gleichen Inhaltes. Sie sagte, sie sei überwältigt und dankbar gewesen und man sah ihr schon an, denke ich, welche Aufgabe da jetzt vor ihr liegt in den nächsten 2 Wochen. Die will sie dazu nutzen, zuzuhören, sagte sie, und einen Dialog zu beginnen, vor allen Dingen natürlich mit den Abgeordneten, die sie dann wählen müssen. Und dass es ihr ganz besonders auf die enge Zusammenarbeit der 3 europäischen Institutionen, Parlament, Kommission und Rat, ankommt. Und sie wird morgen auch nach Brüssel reisen, beziehungsweise morgen dann dort Gespräche zu führen. Und ihr Sprecher ließ durchblicken, wie überrascht sie wohl selbst war und dass man jetzt ganz schnell ein Programm zusammenstellen musste. Sie wird also bis zur angesetzten Wahl dann nächste Woche die Zeit nutzen, um für sich zu werben, vor allen Dingen bei den Abgeordneten.
Ein anderer ist ja schon gewählt worden, David Maria Sassoli, italienischer Sozialdemokrat. Er ist der neue Parlamentspräsident. Wie deutlich ist denn das Ergebnis heute bei der Wahl ausgefallen?
Naja, ich würde mal sagen, nicht überdeutlich. Es war auch nicht knapp. Er hat sozusagen 11 Stimmen über der erforderlichen absoluten Mehrheit bekommen. Das wären 334 Stimmen gewesen. Er hat 345 bekommen. Also es war nicht so knapp, dass man nochmal anfangen musste zu rechnen. Aber man muss schon sagen, dass die Abgeordneten in den Fraktionen, die ihn eigentlich unterstützen wollten, nämlich Sozialdemokraten, Christdemokraten und Liberale, insgesamt 100 Stimmen etwa mehr gehabt hätten. Das heißt, Er hat da nicht von allen drei Fraktionen die komplette Unterstützung bekommen. Diese Wahl ist geheim und es gilt hier nicht in der Weise Fraktionsdisziplin. Auf der anderen Seite muss man sagen, man hat sich dann schon doch einigermaßen an die Absprachen gehalten, die jetzt aus dem Personalpaket letzten Endes doch folgten. Denn es hat sich niemand für das Amt des Parlamentspräsidenten beworben aus der Europäischen Volkspartei und niemand von den Liberalen. Also man hat da also dem Rat nicht ins Handwerk pfuschen wollen. Sozusagen auf der anderen Seite hat das Parlament ja immer gesagt, wir sind hier frei zu entscheiden und wir wählen den Abgeordneten, den wir für richtig halten. So, also es ist jetzt eigentlich genauso gekommen, wie das sich der Rat vorgestellt hatte. Ein Sozialdemokrat ist gewählt für 2,5 Jahre als Parlamentspräsident. Das ist einer der Posten, den diese Fraktion bekommt oder diese Parteienfamilie bekommt. Und der andere wäre dann eben Josep Borrell, der bisherige spanische Außenminister, der auch zu dieser Parteienfamilie gehört und der Außenbeauftragter werden soll.
Frau Klein, ganz kurz noch so von dem, was Sie heute gehört haben, was Sie jetzt auch berichtet haben. Wie ist da Ihr Eindruck? Wird das Parlament am Ende tatsächlich dem Rat den Federhandschuh hinwerfen oder wird am Ende dann doch alles durchgewunken?
Also ich halte es nicht für garantiert, dass das Parlament zustimmt, aber ich halte es doch für relativ wahrscheinlich. Man sieht ja, wie Ursula von der Leyen sich jetzt wirklich anstrengt. Sie ist heute einen Tag, nachdem sie selbst auch davon erfahren hat oder nachdem das dann offiziell war, hierher nach Straßburg gekommen, wo das Herz Europas schlägt, wie sie gerade sagte. Sie wird sich jetzt enorm anstrengen, zuhören, den Dialog führen und es wird ihr möglicherweise gelingen, da noch ausreichend Abgeordnete für sich zu gewinnen. Völlig hundertprozentig garantiert ist es nicht, aber ich halte es im Moment doch auch für eher wahrscheinlich, dass sie eine Zustimmung bekommen wird, so schwierig das mit Prognosen zurzeit ist.
Informationen und Einschätzungen waren das von Bettina Klein direkt aus Straßburg. Besten Dank. Und damit nach Berlin. Dort hat der geplante Wechsel der Verteidigungsministerin nach Brüssel zu einem heftigen Streit in der Großen Koalition geführt. Die SPD lehnt die Personalie ab, was wiederum dazu geführt hatte, dass sich die Kanzlerin gestern bei der Abstimmung im Rat enthalten musste. Das wiederum hat dann die Union schwer geärgert. Klaus Remme.
War da was? Am Tag nach der politischen Sensation in Brüssel versuchte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin, die Nominierung von Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin hörbar herunterzuspielen.
Der Europäische Rat hat nicht nur die Aufgabe, er hat auch die Pflicht, dem Europäischen Parlament einen Kandidaten, eine Kandidatin für das Amt des Kommissionspräsidenten vorzuschlagen. Und dieser Pflicht ist er gestern nach intensivsten Beratungen nachgekommen.
So leidenschaftslos können vor allem die Sozialdemokraten die Entwicklung der letzten 24 Stunden nicht sehen. Noch in Brüssel hatte die Bundeskanzlerin gestern den Einspruch der SPD und die darauf folgende Enthaltung Deutschlands bei der Abstimmung öffentlich gemacht. SPD-Spitzenkandidatin Katharina Barley sagte heute im Morgenmagazin, sie werde dem Vorschlag nicht zustimmen. Barley weiter.
Wir haben jetzt eine Europawahl gesehen mit gestiegener Wahlbeteiligung, wo die Menschen sich entscheiden konnten zwischen Spitzenkandidaten. Das war auch von vornherein so angekündigt worden. Ursula von der Leyen kennt man in Deutschland in der Bevölkerung, im Rest Europas kennt sie kein Mensch. Und es ist nicht das Versprechen, das den Bürgerinnen und Bürgern vor der Wahl gegeben wurde, dass sie entscheiden können, wer hier tatsächlich EU-Kommissionspräsident wird.
Der ehemalige Vizekanzler Sigmar Gabriel wurde gegenüber Spiegel Online weitaus deutlicher. Ein klarer Verstoß gegen die Regeln der Bundesregierung und ein Grund, die Regierung zu verlassen, wetterte Gabriel, die Berufung eines EU-Kommissars müsse durchs Bundeskabinett. Der Regierungssprecher pocht auf den EU-Vertrag.
Bei den sonstigen Kommissaren, die dann die Kommission ausmachen, ist es die Aufgabe der nationalen Regierungen, sie zu nominieren. Das ist ein Unterschied. Der Rat hat die Aufgabe, sich mit qualifizierter Mehrheit für einen Kandidaten, eine Kandidatin auszusprechen. Und das ist gestern so geschehen.
Die CSU gestern noch verschnupft angesichts der Niederlage für ihren Kandidaten Manfred Weber, kritisierte heute die SPD. Es sei blamabel, dass die SPD nicht in der Lage sei, sich zu einer konstruktiven Haltung durchzuringen. Eine echte Belastung für die Koalition, so Parteichef Markus Söder zu dpa. Doch die Kritik reißt nicht ab. Eine Farce, so kritisiert Linken-Chef Bernd Rixinger die Nominierung. FDP-Chef Christian Lindner beklagte, wie in einer amerikanischen Fernsehserie werde von der Leyen wie ein Kaninchen aus dem Hut gezogen.
Wir wissen nichts von ihr, wofür sie europapolitisch steht. Keine Inhalte über die Sicherheitspolitik hinaus sind überliefert. Und da wird einiges nachzuarbeiten, aufzuarbeiten sein, bis es dort überhaupt eine Entscheidung über eine Unterstützung geben kann.
Das Timing hinsichtlich eines möglichen Amtswechsels im Verteidigungsministerium blieb heute unklar. Als mögliche Nachfolger Ursula von der Leyen wird unter anderem über Peter Tauber, zurzeit parlamentarischer Staatssekretär, und Gesundheitsminister Jens Spahn spekuliert.
Der Bericht von Klaus Remme. Seit Anfang der Woche läuft die Bewerbungsfrist für die neue SPD-Spitze der Anfragen. Bislang eher verhalten, wohl auch aus taktischen Gründen. Aber immerhin hat sich jetzt ein Duo schon mal aus der Deckung gewagt. Theo Geers.
Christina Kampmann und Michael Roth trauen sich. Und sie trauen sich etwas zu. Es beginnt schon mit der Lösung des Problems, wie Politiker, die nicht in der ersten Reihe stehen, ihre Kandidatur um die Doppelspitze bei der SPD in die Welt setzen. Und das auch noch im Windschatten anderer Personalentscheidungen wie der in Brüssel. Der Ort, ein Straßencafé in Berlin. Dort geben die beiden traulich Seite an Seite im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland ihre Bewerbung bekannt.
Wir wollen das mutig tun. Wir freuen uns sehr auf diesen Prozess. Und wir möchten, dass die SPD wieder zu ihrem Markenkern zurückfindet, zu mehr Gerechtigkeit.
Sagt Christina Kampmann. Und Michael Roth ergänzt.
Ich hoffe doch, dass wir eine gewisse Fröhlichkeit und auch Optimismus ausstrahlen und deutlich machen, dass die SPD auch wieder selbstbewusst mit sich selber umgeht, aber dass sie auch respektvoll miteinander streiten kann.
Nach vielen Absagen und dem anhaltenden Zaudern und Zögern anderer potenzieller Kandidaten sind Christina Kampmann und Michael Roth bewusst vorgeprescht. Sie wollten die Ersten sein, die als Team mutig ihren Hut in den Ring werfen. Christina Kampmann, 38, ist nordrhein-westfälische Landtagsabgeordnete, war von 2015 bis 2017 Familienministerin in ihrem Land. Davor saß sie 2 Jahre im Bundestag. Aus dieser Zeit kennen sich die beiden. Michael Roth, 48, kommt aus Hessen, ist seit 1998 Abgeordneter und seit 6 Jahren Staatsminister im Auswärtigen Amt. Sein Schwerpunkt ist die Europapolitik. Roth hat vor wenigen Wochen zum Telefon gegriffen und Kampmann gefragt, ob sie nicht gemeinsam antreten wollten, um die in einer tiefen Krise steckende SPD für Wähler wieder attraktiver zu machen. Mindestlohn, Grundrente, mit solchen Themen werde die SPD nur als Reparaturbetrieb wahrgenommen. Das soll sich ändern, so Christina Kampmann gegenüber dem Deutschlandfunk.
Dabei haben wir aber zu oft die großen Fragen vergessen und zu viel an kleineren Stellen versucht, in Anführungszeichen, zu reparieren. Wir glauben aber, dass wir auch die großen Fragen wieder diskutieren müssen und dass es nicht reicht, einzelne Spiegelstrichmaßnahmen umzusetzen.
Deutlich wird, Kampmann und Roth wollen mehr als nur einen Koalitionsvertrag punkt- und kommagetreu abzuarbeiten.
Digitalisierung, Klimawandel, Globalisierung, das wollen wir wieder groß diskutieren und wir möchten den Menschen ein Zukunftsversprechen dafür geben, dass sie Sicherheit in diesen Fragen erleben.
Die Themen Umwelt und Soziales wieder zusammenbringen will auch Michael Roth. In seiner Analyse droht die SPD, die junge Wählerschaft zu verlieren. Das aber dürfe nicht passieren. Roth will zudem sein Herzensanliegen Europa nach vorn bringen. Beide Kandidaten wollen zudem die SPD auch als linke Volkspartei neu positionieren. Wenn etwa die CDU sich für Schwarz-Grün öffne, müsse die SPD sich umgekehrt auch trauen, offener zu werden für Bündnisse wie das in Bremen, wo demnächst eine rot-grün-rote Koalition die Arbeit aufnimmt.
Das erste Duo hat seine Bewerbung für den SPD-Parteivorsitz angemeldet, soweit der Bericht von Theo Geers. 2017 war die Ärztin Christina Hähnel wegen Werbung für Schwangerschaftsabbrüche zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Jetzt hat das Oberlandesgericht Frankfurt das Urteil aufgehoben wegen der geänderten Rechtslage. Hähnel selbst sieht in der Entscheidung keinen Fortschritt. Gudula Geuter.
Es ist ein Zwischenschritt in dem Verfahren gegen die Gießener Ärztin Christina Hähnel. Nachdem das Oberlandesgericht Frankfurt das Urteil gegen sie aufgehoben hat, muss neu verhandelt werden. Hähnel selbst fürchtet, dass das für sie vor allem eines bedeutet: Zeitverlust auf dem Weg zum Bundesverfassungsgericht. Hähnels ursprüngliche Verurteilung zu einer Geldstrafe hatte die Diskussion über den umstrittenen Strafrechtsparagraphen 219a entfacht. Der stellt die Werbung für den Schwangerschaftsabbruch unter Strafe, aber nicht nur die. Es genügte die bloße öffentliche Information, dass ein Arzt Abtreibungen vornimmt, wenn es dieser Arzt oder die Ärztin selbst war, der oder die informierte. Das hatte Hähnel getan. Ihre Berufung zum Landgericht Gießen hatte deshalb keinen Erfolg. Dann, nach monatelanger Diskussion, einigte sich die Koalition aus CDU, CSU und SPD auf einen Kompromiss. Inzwischen ist die bloße, nackte Information, dass Schwangerschaftsabbrüche zum Leistungskatalog gehören, nicht mehr strafbar. Für alle weiteren Hinweise, selbst auf die verwendeten Methoden, ist nur der Verweis auf neutrale Seiten erlaubt. So sollen unter anderem die Ärztekammern Listen der Mediziner und Krankenhäuser führen, die Abtreibungen vornehmen, auch über die Methoden und allgemeine Erläuterungen bereitstellen. Dieses neue Recht legte jetzt das Oberlandesgericht Frankfurt für seine Revisionsentscheidung zugrunde. Denn wenn sich das Recht ändert, gilt im Strafverfahren die für den Angeklagten mildeste Variante. Für die Frankfurter Richter ging es also um die Frage, ob Hähnel auf ihrer Internetseite damals mehr Details genannt hatte, als sie heute dürfte. Nur ist es so, dass die Richter im Revisionsverfahren keine Tatsachen erheben dürfen. Was nun genau auf Hähnels Homepage stand, muss deshalb wieder das Landgericht Gießen feststellen und auf der Grundlage neu entscheiden. Christina Hähnel selbst geht davon aus, dass sie sich auch nach dem neuen Recht strafbar gemacht hat. Sie twitterte nach der Rückverweisung nach Gießen, damit sei wieder klar geworden, dass bezüglich § 219a keine Klarheit bestehe. Ganz anders reagiert die rechtspolitische Sprecherin der Unionsbundestagsfraktion Elisabeth Winkelmeier-Becker. Sie lobt im Gegenteil, dass der neue Paragraph rechtssicher abgrenze, was gehe und was nicht und die notwendigen Informationen gewährleistet seien. Das eben seien sie nicht, widersprechen die Grünen. Denn Informationen sollen ja vor allem die Ärztekammern bereitstellen. Dort aber sei die Liste der Mediziner noch nicht abrufbar, monieren Katja Keul und Ole Schaufs. Wie die Linkspartei, wie inzwischen auch die FDP, so wollen sie den Paragraphen abgeschafft sehen. So wie an sich auch die SPD und ihr rechtspolitischer Sprecher Johannes Fechner.
Kein Geheimnis, dass wir in der SPD diese unnötige Vorschrift gerne gestrichen hätten oder zumindest deutlich auf das Anpreisen reduziert hätten. Jetzt wollen wir doch mal sehen, ob dieser kleine Schritt, den wir gegangen sind mit der Reform, nicht doch eine Hilfe sein kann für die Ärztinnen und Ärzte.
Wenn nicht, wenn damit also der neue Paragraph 219a tatsächlich vor dem Verfassungsgericht landet, sieht er Fechner dem mit Interesse entgegen. Ausgeschlossen ist es nicht. Auch in Berlin wurden inzwischen zwei Ärztinnen nach dem neuen Recht verurteilt. Sie hatten angegeben, mit welcher Methode sie arbeiten.
Gudula Geuter. Der Bundesgerichtshof in Leipzig hat heute die Freisprüche zweier Ärzte bei Sterbehilfefällen bestätigt. Der BGH stärkte damit das Selbstbestimmungsrecht von Patienten und sorgte zugleich für mehr Klarheit für die Mediziner. Über das Grundsatzurteil berichtet Kolja Schwarz.
Einer der Angeklagten sprach im Gerichtssaal von einer moralischen Verpflichtung. 2013 hatte er einer 44-jährigen Frau tödliche Medikamente verschrieben und sie beim Sterben begleitet. Seit ihrer Jugend war die Frau schwer krank, Krämpfe und Schmerzen begleiteten ihr Leben. Der Arzt musste sich genau wie ein Hamburger Kollege in einem ähnlichen Fall vor Gericht verantworten, der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, Tötung durch Unterlassen. Als behandelnder Arzt habe man genauso wie nahe Angehörige eine Schutzpflicht und deshalb müsse man dem bewusstlosen Patienten helfen, auch wenn der aus dem Leben gehen will. Jahrzehntelang galt das so. Heute korrigierten die obersten Strafrichter diese Rechtsprechung. Der Wille eines Menschen, aus dem Leben zu gehen, sei zu respektieren. Wenn ein Patient den Wunsch habe zu gehen und das in freier Entscheidung äußert, entfalle die Pflicht, ihn später zu retten. Für Ärzte, die wiederholt, also mehreren Patienten beim Sterben helfen wollen, bringt das Grundsatzurteil aber nichts. 2015 hatte der Gesetzgeber die wiederholte Sterbehilfe mit dem Paragraphen 217 des Strafgesetzbuches ausdrücklich unter Strafe gestellt. Ob dieses Verbot gegen die Verfassung verstößt, überprüft derzeit das Bundesverfassungsgericht. In einigen Monaten wird das Urteil aus Karlsruhe erwartet.
Kolja Schwarz über das Grundsatzurteil zur Sterbehilfe. 18.28 Uhr ist es und wir gehen ins Ausland. Es ist bereits das zweite Mal, dass ein Internierungslager mit afrikanischen Migranten in Libyen angegriffen worden ist. Wer genau dahinter steckt, ist unklar. Die Folgen aber in jedem Fall verheerend. Mindestens 44 Menschen sind getötet worden, mehr als 130 wurden verletzt. Bei den Vereinten Nationen ist inzwischen von einem möglichen Kriegsverbrechen die Rede. Aus Genf berichtet Karl-Dietrich Meurer.
Wieder einmal sind Migranten und Flüchtlinge im libyschen Bürgerkrieg ins Kreuzfeuer der Konfliktparteien geraten. Dieses Mal traf es das Camp in Tadjoura, östlich der Hauptstadt Tripolis, wo 600 Flüchtlinge festgehalten werden. Bei dem Luftangriff wurden nun Dutzende Menschen getötet, mehr als 130 wurden verletzt. Bei den Vereinten Nationen in Genf ist man bestürzt und wütend über das Geschehen. Der Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, erklärte, Zivilisten dürften niemals ein militärisches Ziel sein. Und Charlie Yaxley, der Sprecher des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR, sprach von einer Tragödie, die vor allem vermeidbar gewesen sei. Erst vor 2 Monaten haben wir nach einem ganz ähnlichen Luftangriff, bei dem 2 Flüchtlinge und Migranten verletzt wurden, gewarnt, dass dies eine Gefahr sei und dass die Menschen dringend evakuiert werden müssten. Es passierte nichts. Und nun haben wir die tragischen Folgen gesehen, bei denen einige der Inhaftierten mit ihrem Leben dafür bezahlen mussten. Die Vereinten Nationen leisten vor Ort Hilfe und kümmern sich darum, die Verletzten medizinisch zu versorgen, sagt Charlie Yaxley. Und er ruft nach Konsequenzen. Wir können nicht mehr zulassen, dass Menschen in solchen Haftanstalten eingeschlossen sind und sie im Falle von Angriffen nicht entkommen können. Und dass Menschen nach der Rettung im Mittelmeer nach Libyen zurückgebracht werden, wenn das bedeutet, dass sie in solchen Haftanstalten festgehalten werden. Noch ist nicht klar, wer für den Angriff verantwortlich ist. In Tadjoura, in dem sich das Lager befindet, sind auch mehrere Militärstützpunkte der international anerkannten Regierung. Diese beschuldigte Milizen des abtrünnigen Generals Khalifa Haftar, für den Angriff verantwortlich zu sein. Haftar hatte vor 3 Monaten eine Offensive auf Tripolis begonnen. UNHCR-Sprecher Charlie Yaxley forderte eine gründliche Aufklärung des jüngsten Angriffs. Wir wissen, dass beide Seiten die Koordinaten dieser Haftanstalten haben, dass beide Seiten wissen, wo sich diese Haftanstalten befinden und dass sich derzeit Menschen dort aufhalten. Es müssten jetzt Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass sich so ein Vorfall nicht wiederholt. Auch die Europäer seien gefragt, meint der Sprecher des UNO-Flüchtlingshilfswerks. Sie müssten ihre Politik ändern, ihre Herangehensweise an die Situation im Mittelmeerraum. Diese vergiftete Debatte über die Frage, wie mit Flüchtlingen und Migranten umzugehen sei, muss aufhören. Die Angelegenheit muss primär als eine humanitäre Frage betrachtet werden. Die Politik muss enden, Nichtregierungsorganisationen mit ihren Such- und Rettungsschiffen abzuschrecken. Und wir brauchen Staaten, die zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass derzeit niemand nach Libyen zurückgeführt wird. Libyen ist nicht sicher für Zivilisten, geschweige denn für Flüchtlinge und Migranten. Ganz ähnlich die Einschätzung der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Der medizinische Leiter der Organisation in Libyen, Prinz Alfani, forderte gar die sofortige Evakuierung aller inhaftierten Migranten und Flüchtlinge aus dem nordafrikanischen Land.
Aus Genf war das der Bericht von Dietrich Karl Meurer. Nach einem Brand in einem russischen U-Boot mit 14 Toten bleiben viele Fragen weiter offen, zumal der Kreml inzwischen völlige Geheimhaltung verordnet hat. Christine Auerbach mit den Einzelheiten.
Die 14 toten Marinesoldaten waren in St. Petersburg stationiert. Das ist fast das Einzige, was der Kreml bisher offiziell bestätigt hat. Und dass es Überlebende gegeben hat. Was das U-Boot, auf dem am Montag ein Brand ausgebrochen war, gemacht hat und welcher U-Boot-Typ es überhaupt ist, das sei allerdings, Zitat, Staatsgeheimnis. Die Geheimhaltung nährt Spekulationen. Russische Medien berichten, dass es sich bei dem verunglückten U-Boot um das atombetriebene Spezial-U-Boot Loscharek gehandelt haben könnte. Auch um dieses Boot wird höchste Geheimhaltung betrieben. Es gilt als das modernste U-Boot der russischen Nordmeerflotte, soll mehrere tausend Meter tief tauchen können und Greifarme haben, um sich auf dem Meeresboden halten zu können. Dort soll es zum Beispiel Infrastruktur zum Abhören aufbauen, aber auch Teile abgestürzter Flugzeuge oder Satelliten einsammeln können. Angetrieben wird das U-Boot von einem kleinen Atomreaktor. Die norwegische Strahlenschutzbehörde NAPA hat die Radioaktivität in der betroffenen Region bereits untersucht, konnte aber bisher keinen Anstieg der Radioaktivität feststellen.
Nach einem Brand in einem russischen U-Boot bleiben weiterhin viele Fragen offen. Das war der Bericht von Christine Auerbach. Italien weist schon jetzt die zweithöchste Staatsverschuldung in der EU auf. Trotzdem wollte die italienische Regierung die Schuldenquote weiter nach oben treiben und hatte damit prompt Brüssel auf den Plan gerufen. Aber vorerst soll das bereits eingeleitete Strafverfahren jetzt doch nicht weiter verfolgt werden. Aus Brüssel, Holger Beckmann.
Kein Schuldenverfahren gegen Italien jedenfalls, vorerst nicht. So hat es EU-Währungskommissar Moscovici heute in Brüssel mitgeteilt und diesen Nichtschritt damit begründet, dass Italien seine Staatsausgaben nicht weiter erhöhen wolle. Zum jetzigen Zeitpunkt sei es deshalb nicht richtig, der italienischen Regierung mit Strafzahlungen wegen eines zu hohen Schuldenstandes zu drohen. Der italienische Staat hat Kredite in Höhe von deutlich über 2,3 Billionen Euro aufgenommen. Das sind mehr als 130% des Bruttoinlandsproduktes. Damit gehört Italien nicht nur in Europa, sondern weltweit zu den am höchsten verschuldeten Staaten. Die Euro-Stabilitätskriterien erlauben eigentlich nur einen Schuldenstand von maximal 60%, werden von der EU-Kommission seit der Schuldenkrise in vielen EU-Staaten aber, wie es heißt, flexibler ausgelegt. Italiens Vizepremier Salvini hatte immer wieder betont, er werde sich nicht um Vorgaben aus Brüssel kümmern, auch nicht im Falle eines Defizitverfahrens. Beobachter werten die jetzige Linie der Kommission als Zugeständnis an Italien. Gestern hatte auch die Regierung in Rom im Europäischen Rat der Nominierung von Ursula von der Leyen als künftige EU-Kommissionspräsidentin zugestimmt.
Der Bericht von Holger Beckmann. 18.35 Uhr ist das. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Tagelang brannte in Mecklenburg-Vorpommern der Wald. Zahlreiche Menschen mussten deshalb auch ihre Häuser verlassen. Jetzt aber konnte die Feuerwehr die Brände offenbar auch dank Feuerschneisen weitgehend unter Kontrolle bringen. Silke Hasselmann mit den Einzelheiten.
Wir haben das Feuer jetzt das erste Mal seit heute Morgen im Griff.
So Stefan Sternberg, der als Landrat des betroffenen westmecklenburgischen Landkreises Ludwigslust-Parchim die Löscharbeiten koordiniert.
Das heißt, wir haben das Feuer eingekesselt. Die Schlinge, die wir gestern Morgen geplant haben, zeigt Wirkung.
Der Wind, der bislang stets in kräftigen Böen und aus unberechenbar wechselnder Richtung über die Lübtener Heide gezogen war, legte sich in der Nacht. Die Luft kühlte ab, die Luftfeuchtigkeit stieg. All das trug dazu bei, dass es nicht mehr auf 1200 Hektar Waldfläche brennt, wie noch gestern Abend, sondern auf 700 Hektar. Doch vor allem ist es der gestern angelaufenen und über Nacht fortgesetzten Aktion von Forstarbeitern, technischem Hilfswerk und Bundeswehrsoldaten zu verdanken, dass die Brandfläche von 3 Kilometern mal 4 Kilometer auf munitionsbelastetem Gelände von der Umgebung abgeriegelt ist. Das versetzte 10 Wasserwerfer der Polizei in die Lage, insgesamt 1 Million Liter Wasser auf den Boden zu bringen. Auf einer Karte zeigt General Gerd Kropf vom Landeskommando Mecklenburg-Vorpommern, an welchen Stellen rund um den Brandherd zunächst dicke Kiefern gefällt, Baumstümpfe gerodet und dann per Panzer Schneisen durch den Kiefernwald und nachwachsendes Gebüsch geschlagen wurden.
Wir haben, und das sehen Sie hier an den schwarzen Linien, bisher 25 Kilometer Wirkung erzielt zur Zufriedenheit der Einsatzleitung. Wir werden bis heute in den späten Abend weitere 15 Kilometer Wirkung erzielen.
In einem Waldstück nahe dem evakuierten Dörfchen Volzrade, knapp 2 Kilometer vom Feuer entfernt, macht sich ein Panzer des Typs DAX daran, einen bereits einmal geschobenen Weg nachzubereiten und hier und da noch einige dünne Kiefern aus dem Weg zu räumen. Hauptmann Stefan Gäde vom Pionierpanzerbataillon 103 Havelberg aus Sachsen-Anhalt erklärt:
Wir sind hier seit gestern Mittag und mit 60 Mann vor Ort. Und haben den Auftrag, Schneise zu schieben rings um den Platz, was auch sehr erfolgreich gelingt. Wir haben 4 Panzer DAX vor Ort und 2 Bergepanzer Büffel, mit denen wir unseren Auftrag eigentlich gut erfüllen können. Wir sind jetzt so 5,5 Meter breit. Das ist das Minimum, was wir schieben müssen, um eine vernünftige Schneise zu haben, um das Feuer wenigstens am Boden aufzuhalten. Deswegen ist die Räumtiefe in der Regel so immer zwischen 10 und 20 Zentimeter. Das wird auf jeden Fall ein Hinderungsgrund sein, für das Feuer am Boden weiter zu kommen. Wenn natürlich die Windverhältnisse ungünstig sind, besteht die Gefahr, dass das Feuer über die Baumkronen übergreift.
Heute Mittag durften die ersten vorsorglich evakuierten Anwohner wieder zurück in ihre Häuser. Doch die Einsatzleitung ist sich darüber im Klaren, dass der Wind jederzeit wieder auffrischen und in dem trockenen Wald Funkenflug erzeugen kann. Deshalb ergänzt Landrat Stefan Sternberg seine Worte vom Feuer im Griff haben.
Das heißt aber nicht, und das will ich deutlich sagen, dass das eine absolute Entspannung der Lage ist. Bei 700 Hektar Brandherd kann jederzeit einer dieser Riegel auch aufbrechen.
Übrigens, seit dem Nachmittag findet ein großer Personalwechsel bei den Einsatzkräften statt. Wer durch das nahegelegene Dorf Prezier an- oder abreist, und das tun die meisten, sieht nun an dem Zaun der Kirche auf Pappe gemalte Worte. Heute angebracht von Christian Schneider.
Danke allen Helfern beim Brand. Gottes Segen mit euch. Danke. Ich bin der Pastor hier.
in der Gemeinde Pritzier und den umliegenden Dörfern und habe gedacht, irgendwie muss man den Leuten, die dort ehrenamtlich das machen und sich einsetzen und helfen, dass der Brand bekämpft wird, einfach mal Danke sagen. Ich habe hier einen Zaun und ich habe die Möglichkeit, das hier in Worten zu fassen.
Soweit der Bericht von Silke Hasselmann über die Waldbrandsituation bei Lübten, wo sich die Lage etwas entspannt hat. Und damit gehen die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk zu Ende. Empfehlen will ich Ihnen noch die Kommentare ab 19.05 Uhr, unter anderem zum europäischen Personalpoker. Am Mikrofon dieser Sendung war Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.